Ein goldenes Oktoberwochenende hatten wir die letzten Tage. Man konnte draußen gemütlich rumspazieren, die Natur genießen, vielleicht mal in den Wald hinausfahren oder aber auch man sperrt sich in eine große Messehalle mit ganz, ganz vielen Leuten und künstlichem Tageslicht. Das hat Frank gemacht. Frank war auf der internationalen Spielemesse oder Spieletage in Essen. Hallo Frank.
Guten Morgen, Marie.
War das ein gemeiner Einstieg? Also hast du die Sonne vermisst?
Nein, man hat auch von der Sonne gar nicht so viel mitgekriegt. Erst am Sonntag, als ich dann nach Hause gefahren bin, da hat dann schön die Sonne geschienen und da dachte ich, man hätte ja vielleicht auch rausgehen können.
Aber du hattest wahrscheinlich den Kopf voll mit anderen Sachen. Du warst zum zweiten Mal bei diesen Spieltagen. Bist du genauso begeistert zurückgekommen wie letztes Mal, als du mich hier auch im Studio besuchtest?
Ich würde sagen, ja, das ist schon ein tolles Erlebnis oder Ereignis, wenn man da hinfährt und man merkt eben, dass die Stimmung unter Messebesuchern, glaube ich, schon anders ist wie bei vielen anderen Messen, wo Leute sagen, naja, ich gehe jetzt mal zu so einer Hausmesse und da gucke ich mir an, wie man Sachen bauen kann. Da ist man relativ nüchtern wahrscheinlich und man merkt schon bei dieser Spielemesse, dass ganz viele der Besucher wirklich euphorisiert sind und stehen schon morgens da. Es war ja sogar dieses Jahr so, dass die Tore zu den Hallen, also es war nicht nur eine Messehalle, sondern insgesamt glaube ich 8 Messehallen, die genutzt wurden, die mussten schon vor der Zeit geöffnet werden, weil so viele Leute da waren und man merkt es schon, es gibt schon so eine kollektive Euphorie, sag ich mal, von lauter Leuten, die sich total freuen, einen Tag in diesen künstlich beschienenen Hallen verbringen zu dürfen.
Und du konntest dich dann da aber quasi auch mit in diese Euphorie einbringen und hast nicht eher den Rückzug angestellt, weil es einfach zu voll war. Ich kann es mir persönlich halt so schlecht vorstellen.
Na, es geht schon so ein bisschen zu wie auf dem Weihnachtsmarkt, sag ich mal, von der Anzahl der Menschen, die dort rumlaufen, aber die Stände sind interessanter als auf dem Weihnachtsmarkt. ich konnte mich da schon ganz gut einklinken in die anderen und man hat, klar, morgens gehen dann die Türen auf, dann geht man rein und dann verteilt sich das natürlich auch, weil, wie gesagt, es ist schon sehr, sehr viel Ausstellungsfläche auch, aber klar, es sind viele Menschen, gibt einen permanenten Lärmpegel, weil Leute miteinander reden, weil Leute Spiele spielen. Es gibt schon so ein Grundrauschen, sag ich mal.
Nun hast du, ich habe es mir hier aufgeschrieben, mit aus deinen Fehlern gelernt. Du warst letztes Mal nur einen Tag direkt auf der Messe. Dieses Mal warst du länger da.
Genau, ich war diesmal 2 Tage da, weil man schon sagen muss, das ist einfach so riesig, dass man an einem Tag es gerade mal schafft, wirklich so sich einen Überblick zu verschaffen. Und das war diesmal natürlich besser. Ich war ja auch fürs Radio da, habe Interviews mit Menschen dort gemacht. Da muss man auch mal gucken, ob das passt. Dann muss man vielleicht nächstes Jahr nochmal wiederkommen, weil die natürlich auch viele Termine dort haben. Und man hat dann eben ein bisschen mehr Luft, sich vielleicht auch doch auch mal an den einen oder anderen Spieltisch zu setzen, weil der Kern, um den es geht, ist ja das Spielen. Das heißt, an allen Verlagen fast, die dort vertreten sind, gibt es Spieletische und man kann Spiele ausprobieren. Und das wollte ich natürlich auch dieses Jahr endlich mal machen und das habe ich dieses Jahr mehr gemacht als letztes Jahr.
Nun hast du letztes Jahr schon gesagt, dass du zwar schon so grob wusstest, was dich erwartet oder was es so für Stände vielleicht gibt, aber du hast dich eher treiben lassen. Hast du das diesmal auch gemacht oder geht das eigentlich gar nicht, weil du dann vielleicht Sachen verpasst, die wichtig wären?
Ja, bei der Messe ist es natürlich so wie bei vielen Dingen im Leben, man darf nicht die Angst haben, was zu verpassen, weil auf jeden Fall verpasst man was, weil wie gesagt, das sind so große Zahlen, also nur um das vielleicht mal zu verdeutlichen, es waren in diesem Jahr mehr als 1200 Aussteller da und es wurden über 1000 Neuerscheinungen allein gezeigt. Das heißt, ich kann jetzt auch, wenn ich 2 Tage da war, überhaupt nicht für mich in Anspruch nehmen, einen repräsentativen Überblick über das zu haben, was es dort gibt. Das heißt, man guckt sich um, lässt sich treiben, aber zumindest hatte ich eine gewisse Vorstellung dieses Jahr, was mich erwartet und man hat auch schon so ein bisschen eine Orientierung, weil viele Stände, also oder der Aufbau der Messe war an manchen Stellen ähnlich wie dem letzten Jahr, das heißt, man weiß schon so ein bisschen Bescheid und hat vor allem auch ein bisschen ein Gefühl dafür, was einem bis zum Ende erwartet. Letztes Jahr war das ja so schier endlos, kann man sagen, da hatte ich dieses Jahr zumindest schon ein Gefühl zu.
Wie viele Spiele hast du gespielt?
Wie viele Spiele habe ich gespielt? Naja, vielleicht 10 oder so. Also ein paar Sachen spielt man dann auch nur an oder guckt auch Leuten nur mal über die Schultern. Auch da ist es so, natürlich kann man sich vorstellen, es waren insgesamt, gab es auch dieses Jahr wieder einen Besucherrekord. Das heißt, es waren 172.000 Menschen in 4 Tagen dort. Das sind also jeden Tag mehr als 40.000 Leute. Da ist, selbst wenn ein Verlag 40 Spieltische hat, sind die natürlich voll. Und es gab natürlich auch ein paar Trends, sag ich mal, wo es so war, dass man gar keine Chance hatte, da mitzuspielen. rein, weil irgendwie klar war, da stehen die Leute Schlange. Also teilweise war selbst an den Shops gab es Schlangen. Also einzelne der größeren Verlage hatten so spezielle Shops, wo man eben dann auch spezielle Dinge kriegt, entweder günstiger oder eben auch so Messebesonderheiten, wo die Leute sich sozusagen zum Eingang zu diesem Shop schon mal eine halbe Stunde auch angestanden haben. Also es ist trotzdem schon doch einiges los, sodass man jetzt nicht überall, wo man sagt, oh, das Spiel würde mich jetzt interessieren, sich gleich hinsetzen kann und mitspielen kann. Aber es ist durchaus eben doch relativ viel Fläche dafür da, dass man spielen kann. Und deswegen hat man schon die Möglichkeit, auch Sachen auszuprobieren.
Wenn jetzt, keine Ahnung, es gibt Spiele, die gehen relativ schnell, aber es gibt auch Spiele, die dauern einfach lange. Gibt es tatsächlich auch Spiele, die, keine Ahnung, 2 Stunden vielleicht brauchen, wo sich dann Leute dort vor Ort hinsetzen und die spielen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es einen doch in den Füßen zuckt, weil man weiter will und das Wochenende begrenzt ist. Kann man sich überhaupt auf so ein Spiel einlassen mit dem Wissen, es wartet noch so viel anderes, was ich mir angucken kann?
Ja, das ist schon nicht ganz einfach und vor allem haben die Verlage an vielen Stellen die auch ein Interesse daran zu sagen, die Leute sollen jetzt eben nicht 2 Stunden unbedingt sitzen. Deswegen war es so, dass es von einigen Spielen gab es extra eine Messeversion. Also ein Trend, über den wir vielleicht ja gleich noch reden können, sind sogenannte Escape Games, wo man also ähnlich wie in einem Escape Room, den gibt es ja auch in Erfurt, haben wir hier auch schon bei Radio Frei drüber berichtet, Rätsel lösen muss, sag ich mal. Das ist quasi transformiert aus diesem dreidimensionalen Raum auf einen Tisch. Und diese Spiele dauern in der Regel auch 1,5 Stunden. Und da wurde jetzt für die Messe quasi eine kleine Version produziert, wo man in einer maximal halben Stunde Zeit hat und dann durch ist. Wir fahren nach einer Viertelstunde durch, damit man ein bisschen Gefühl für das Spiel bekommt und weiß, finde ich das interessant, hat das einen Reiz für mich. Aber es ist trotzdem so, dass auch die Nächsten noch eine Chance haben. Und das gab es bei einigen Verlagen. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch den anderen Spielertyp, der schon vorher genau weiß, wo er hingehen will, was er ausprobieren will. Und es gab auch Leute, die lange Strategiespiele, die mindestens mal 2 Stunden dauernd auch ausdauernd dort gespielt haben.
Wahrscheinlich sind die eingetaucht und haben dann ganz vergessen, dass sie eigentlich auf einer Messe sind und dann waren sie im Rausch des Spiels. Du erzählst das jetzt so, oder ich habe so den Einblick, dass wirklich das Spielen und Spiele ausprobieren so im Vordergrund steht. Auch wenn ich mir quasi den Videotrailer auf der Homepage von diesen Spieltagen ansehe, dann sieht das auch so aus. Die ganze Zeit spielen ganz verschiedene Leute ganz verschiedene Spiele. Aber ist das tatsächlich eigentlich das, worum es geht? Also worauf ich hinaus will, ist, es ist natürlich auch eine Werbeveranstaltung. Es stellen Verlage ihre Sachen vor. Also so eine Promo-Veranstaltung für neue Spiele. Wenn es nur um das Spielen an sich ginge, könnte man ja auch einfach ein riesiges internationales Spieletreff-Ding machen. Also wie ist da das Verhältnis? Was würdest du sagen? Ist das Spielen tatsächlich so das, was es ausmacht und die Verlage sind da, falls man sich dann noch weiter informieren will? Oder wird da auch groß die Werbetrommel gerührt?
Das ist schon von allem etwas. Natürlich wollen die Verlage was verkaufen und deswegen sind ja nicht nur Spielerinnen und Spieler da, die im Zentrum stehen, aber da geht es natürlich auch um den Vertrieb und den Wiederverkauf. Das heißt, es kommen auch Leute an den Stand, die sagen, hier, ich mache einen kleinen Vertrieb für Polen. Hast du ein Interesse daran, dein Spiel in Polen über mich zu vermarkten? Und gerade die größeren Verlage hatten natürlich auch zum Beispiel jeweils eine Business Launch, wo dann die Einkäufer zum Beispiel, ich sage jetzt mal von großen Ketten, weiß ich, von Karstadt aus der Spieleabteilung der Einkäufer dann da ist. Und da werden natürlich auch Gespräche geführt, wo es nicht nur darum geht, ein Spiel direkt an den Mann oder die Frau zu bringen, sondern auch zu sagen, wie platziert man sich in diesem Bereich des Handels? Das ist so der eine Bereich, wo es um Verkauf geht. Aber was die Spielemesse schon zum Beispiel von der Frankfurter Buchmesse unterscheidet, die ja in den Tagen losgeht, dass man eben dort Spiele kaufen kann. Und nicht nur wie in Frankfurt, wo es ja auch viel eine Publikumsmesse ist, aber auch sehr viel stärker noch eine Rechtemesse, wo Verlage eben Buchrechte fürs Ausland zum Beispiel kaufen oder verkaufen, geht es schon darum, dass Leute Spiele kaufen. Und das ist halt schon auch ganz amüsant zu sehen, weil ich sag mal, jeder Fünfte hat irgendwie einen Rollkoffer dabei und packt dann eben alle Spiele, die er da bekommt, oder die haben möchte, in den Koffer. Viele haben so kleine Zettel, die sie sich geschrieben haben, wo schon genau draufsteht, welche Spiele wollen sie alle kaufen von der Messe. Und die nehmen sie dann auch mit nach Hause. Hintergrund ist, viele Spiele kriegt man ja gar nicht. Also in Erfurt ist es sehr schwer, überhaupt Spiele zu bekommen, die, ich sag mal, nicht zu den größten 4-5 Verlagen gehören. Ich habe schon gesagt, es waren über 1000 Aussteller da. Das heißt, da sind auch ganz viele kleine Verlage. Über die Hälfte der Spieleverlage kommt aus dem Ausland. Das heißt, das sind ganz viele Spiele, die kriege ich so gar nicht. Und wenn ich ein Interesse an gewissen Genres habe, zum Beispiel da freue ich mich natürlich, wenn ich da ein Spiel kriegen kann, was ich sonst, womöglich klar, übers Internet bestellen kann, aber dort eben vor Ort sehen kann, ausprobieren kann, mit den Leuten, die es gemacht haben, reden können und gleich nach Hause nehmen kann. Und es gibt dort natürlich auch so Riesenpakete. Also eigentlich gibt es ja heute von den populäreren Spielen kaum eins, was nicht 1, 2, 3, 4, 5 Erweiterungssets hat. Hm. Und dann hast du eine Tüte, wo Grundspiel und 4 Erweiterungen für den Preis drin sind, wo du sonst eben, sag ich mal, das Grundspiel und vielleicht eine Erweiterung bekommst. Also es gibt eben auch Messepreise. Und so gesehen ist auch, glaube ich, schon für die Verlage ist das ein wichtiger Punkt zu sagen. Dort verkauft man sehr viel Spiele. Ich mache es nochmal konkret an einem Beispiel. Ich kaufe meine Spiele häufig in Göttingen in einem Spieleladen. Der hatte, glaube ich, 5 Stände. Der hatte in jeder Halle hatte der einen Spielestand. Und dann haben die sowohl ein paar ältere Sachen dabei, als auch natürlich die ganzen neuen Sachen und so weiter. Und für die ist das schon ein sehr wichtiger Punkt, um dort Sachen zu verkaufen. Und für die Spielerinnen und Spieler ist es natürlich auch ein wichtiger Punkt, Sachen zu kaufen, die man sonst auf diesem Haufen nicht kriegt. Auch beim Publikum war es so, das war total international. Also du hast Franzosen gehört, Niederländer, Dänen, viele Amerikaner zum Beispiel oder auch Japaner, die dann da hinkommen und die die Spiele eben so sonst nicht kriegen würden und die nutzen dann diese 3-4 Tage, die sie da sind und kaufen eben alles. Es gab lustigerweise das erste Mal diesmal auch eine Versandstation, weil wie gesagt, die Leute sind da teilweise mit Bollerwagen, mit Sackkarren, mit Rollkoffern am Start und jetzt gab es das erste Mal die Möglichkeit, direkt von der Messe auch Sachen sich nach Hause zu schicken. Also da kann man schon sehen, kaufen ist natürlich schon ein wichtiger Punkt daran, aber eben schon mit einer hohen Identifikation mit dem, was man dort kauft, sag ich mal.
Frank war auf der internationalen Spielemesse, oder wie heißt das eigentlich? Ist das die Spielemesse? Es gibt noch eine andere Spielemesse, oder? Und das Ding heißt Spieltage?
Genau, der offizielle Name ist Internationale Spieltage, Spiel 16 in dem Fall. Genau, das ist so sozusagen der offizielle Name.
Genau, die größte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele, so vielleicht noch als Untertitel. Und wir wollen natürlich noch über konkrete Spiele auch sprechen. Jetzt Musik oder passt jetzt eins Interview von den Dingern, die du mitgebracht hast?
Nee, wir können vielleicht erstmal eine kleine Musik spielen und dann können wir auch noch über Leute reden, über die wir noch gar nicht geredet haben, nämlich diejenigen, die sich die Spiele ausdenken. Die sind nämlich auch vor Ort, Spieleautorinnen und Autoren, wobei in dem Fall die männliche Form die richtige ist, weil Spieleautorinnen gibt es leider so gut wie gar nicht, aber auch darüber können wir gleich nach der nächsten Musik mal reden.
Am vergangenen Wochenende fanden in Essen die letzten internationalen Spieletage statt, die Spieletage 2016. Frank war dort, wie viele, viele andere Menschen auch. Und zwar, ich habe gelernt, spielende Menschen, verlagstreibende Menschen, aber auch Menschen, die Spiele direkt entwickeln, sind dort vor Ort.
Genau, und da gibt's so die ganze Bandbreite. Es gibt Leute, die sind noch dabei, ein Spiel zu entwickeln, wo sie noch eine Finanzierung für suchen. Das war ein Thema auf dieser Messe, Stichwort Crowdfunding. Es gab Menschen, die sind da mit einem kleinen Verlag, haben schon ein Spiel entwickelt. Aber es gibt natürlich auch einen Zusammenschluss von Spieleautorinnen und Autoren, die Spielezunft. Und die bringt Leute zusammen, die Spiele entwickeln. Und mit denen habe ich ein Interview gemacht, was die denn genauso machen und wo vielleicht auch die Bedürfnisse von Spieleautorinnen und Autoren sind. Und vielleicht können wir da mal reinhören. Ich melde mich hier live vom Stand der Spieleautorenzunft, kurz SATZ. Und bei mir am Mikrofon ist Marco Teubner, selber Spieleautor und Mitglied der SATZ. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die in ihrer Freizeit sitzen, gerne spielen und manche von ihnen haben vielleicht auch mal die Idee, einmal in meinem Leben ein eigenes Spiel entwickeln. Weiß man denn, wie viele Spieleautorinnen und Spieleautoren in etwa in Deutschland aktiv sind?
Also ich glaube, so genau wissen das nicht mal wir von der Spieleautorenzunft. Das mag daran liegen, dass wir Spieleautoren fast überall finden. Das heißt, es gibt die hauptberuflichen Spieleautoren, es gibt aber auch die ganz normal arbeiten gehen und in der Freizeit am Abend etwas entwickeln, bis hin zu den Kindern, die anfangen, plötzlich Interesse zu zeigen und auch Spiele entwickeln. Also es ist eine sehr heterogene Gemeinschaft, die wir sind.
Jetzt steht ja am Anfang eines jedes Spiels eigentlich eine Idee. Ein Mensch hat eine Idee und sagt, Mensch, das hat es noch nicht gegeben. Das ist was, was ich jetzt als Spielemechanismus erstmal als Idee vielleicht im Kopf habe und dann entwickelt man daraus was. Dann kann man das zu Hause spielen, lädt sich vielleicht noch Freundinnen und Freunde ein, die einem das mit einem ausprobieren. Aber am Ende, wenn es mal wirklich veröffentlicht werden soll, dann braucht man einen Verlag, der das Ganze veröffentlicht. Nun vertreten Sie ja die Interessen von Spieleautorinnen und Autoren. Wo unterscheiden sich denn die Interessen derjenigen, die Spiele als Idee erstmal entwickelt haben und der Verlage, die nachher dazu beitragen, dass das Spiel in jedem Laden zu kaufen ist?
Naja, also der Verlag hat natürlich das Interesse. Für ihn ist das Spiel in erster Linie, würde ich mal sagen, ein Produkt, das er gut auf dem Markt platzieren möchte. Und da steht an erster Linie ein finanzielles Interesse. Für den Autor ist das Spiel ein eigenes Werk. Wir verstehen es als ein Urheberwerk. Wir möchten natürlich, dass die Idee, so wie wir sie haben, auch in der Form umgesetzt wird, dass wir uns da wiederfinden, in unserem Spiel wiedersehen. Und wir wollen natürlich unsere Rechte gewahrt wissen. Das heißt, es geht ja hier nicht nur um das erste Spiel, was veröffentlicht wird. Es kann ja auch sein, dass daraus ganze Familien entstehen oder auch Produkte jenseits der Spielebranche.
Ja. Jetzt hat das Spiel erstmal den Vorteil im Gegensatz, sag ich mal, zum Beispiel zu einem Musikinterpreten, dessen Werk kann erstmal mit technischen Mitteln heutzutage beliebig oft reproduziert werden. Das kann man sich umsonst irgendwo bei Freunden besorgen. Das kann man jetzt bei einem Spiel ja erstmal nicht, weil ein Spiel ist ein materieller Gegenstand, der steht im Schrank, der wird vom Verlag in einer gewissen Auflage produziert. Da müsste doch eigentlich die Stellung des Spieleautors oder der Spieleautorin eine etwas bessere sein als die zum Beispiel eines Musikers, oder?
Ja, das könnte man meinen. Allerdings muss man dazu sagen, es war noch nie so leicht, ein Spiel zu produzieren wie heutzutage. Wer eine gute Idee hat, findet auch die entsprechende Infrastruktur, das Spiel zu veröffentlichen. Was im Umkehrschluss heißt, auch wenn ich ein Spiel finde, was mir gefällt, kann ich es eigentlich leicht nachmachen lassen. Das heißt, unser Interesse ist auch darin, besteht auch darin, die Rechte gegenüber den Leuten zu vertreten, die Spiele kopieren, Plagiate erstellen oder auch die Szene wird immer internationaler. Das heißt, wir müssen auch gucken, was passiert eigentlich in anderen Ländern, wie wird da mit unseren Spielen oder mit unseren Spielideen umgegangen.
Für andere Kreative hat das Internet große Möglichkeiten gebracht. Die konnten direkt mit ihren Hörerinnen und Hörern zum Beispiel in Kontakt treten. Jetzt ist auch die Spielebranche ein bisschen im Umbruch. Es gibt immer mehr Projekte, die erst über Crowdfunding-Projekte angestoßen werden und finanziert werden. Ist das für Spieleautorinnen und Autoren eher eine Chance, sozusagen, man hat da Möglichkeiten, auch selber an Geld zu kommen, ist vielleicht gar nicht mehr so abhängig von den Verlagen oder erhöht das eher die Abhängigkeit?
Ja, ich glaube, wir erleben hier gerade einen großen Umbruch der ganzen Branche. Wir haben ja auch hier auf der Messe so viele Aussteller wie noch nie. Das liegt auch daran, dass wir neue Finanzierungsformen haben, wie das Crowdfunding. Das heißt, es geht stärker in die Breite. Wir haben nicht nur die paar großen Verlage, die Verlagslandschaft wird breiter. Ich würde sagen, in erster Linie ist das eine Chance, die wir haben, neue und viele und tolle Spiele auf den Markt zu bringen. Für den Kunden wird es natürlich immer schwieriger, das Gute von dem weniger Guten zu unterscheiden.
Jetzt hast du schon gerade gesagt, es gibt ganze Familien. Im Prinzip gibt es ja heute kaum noch ein Spiel, was nicht mindestens 1, 2, 3, 4 Erweiterungen hat. Dann noch eine Kartenspielversion oder eine Würfelspielvariante und noch ein bisschen Merchandising drumherum. Inwieweit denken denn Spieleautorinnen und Autoren das von Anfang an mit? Oder ist das eher so, dass man sagt, man hat erstmal ein Spiel und wenn es gut läuft, setzt man sich dann nochmal hin und versucht nochmal ein paar Varianten dazu zu entwickeln?
Ich glaube, da hängt es wieder davon ab, aus welcher Ecke der Spieleautor kommt. Wenn das jemand ist, der in seiner Freizeit einmal ein Spiel entwickelt, dann hat er das bestimmt nicht auf dem Schirm, dass er da gleich mitdenkt. Wenn jetzt jemand allerdings das hauptberuflich macht, dann sollte er schon darauf achten, dass er von Anfang an auch entsprechend sich das absichern lässt. Wenn wir ein Spiel entwickeln, dann erzählen wir Geschichten, dann wollen wir, dass unsere Spieler Abenteuer erleben. Und ich glaube, dass da viele Chancen bestehen, wirklich diese Abenteuer weiter auszubauen. Das heißt, wir sollten nicht nur in dem einen Spiel denken, sondern wir sollten in Welten denken.
Wenn ich an alte Spiele zurückdenke, dann weiß man häufig nur den Namen des Spiels, manchmal vielleicht noch den Verlag, man weiß aber überhaupt nicht, wer hat das Spiel eigentlich erfunden. Manche sind Klassiker, die sind schon sehr alt, aber auch bei älteren Spielen, sage ich mal, war die Autorenschaft häufig nicht so prominent. Wenn man heute guckt, gibt es ja Autoren, die sind richtige Marken. Also wenn irgendwo Klaus Teuber draufsteht, wissen alle, ja, Siedler von Catan und da gibt es eine ganze Welt und eigentlich ein ganzes Produktuniversum letzten Endes drumherum. Aber auch bei anderen Spielen fällt auf, dass zum Beispiel häufiger in den Regeln oder auf der Verpackung ein Bild ist vom Spieleautor, auch nochmal erwähnt wird, wer hat es eigentlich gemacht, vielleicht auch wer hat es gestaltet. Ist die Stellung der Autoren in den letzten Jahren stärker geworden?
Ja. Sie ist deutlich stärker geworden. Das ist auch genau das, wofür wir eintreten, was wir erreichen wollen. Das hat weniger mit so einem Narzissmus zu tun, sondern ich glaube, dass wir auch Profil geben. Das heißt, wenn ein Knizia auf der Schachtel steht oder wenn ein Täuber auf der Schachtel steht, dann wissen die Leute auch ein Stück weit, was sie mit dem Spiel erwartet. Und es macht einfach Spaß, die ganze Geschichte hinter dem Spiel zu kennen. Es macht Spaß zu wissen, wer hat das Spiel gemacht, was hat er sonst noch gemacht. Das ist das Gleiche, was wir aus anderen Branchen kennen. Wenn ich ein Buch kaufe, dann weiß ich auch den Autor. Wenn ich einen Film schaue, dann kenne ich die Schauspieler, dann gucke ich, was für andere Filme haben sie gemacht. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir einfach vermitteln wollen, dass es nicht nur eine Sache, die du hast, sondern hier sind kreative Menschen und die erschaffen immer wieder Werke. Und wenn du die in Reihe anguckst, dann erkennst du auch so etwas wie Handschrift.
Jetzt vertritt die Spieleautorenzunft die Interessen von Autorinnen und Autoren. Das betrifft urheberrechtliche Fragen, das betrifft Vertragsfragen. Du hast es schon gerade gesagt, was man mit dem Verlag ausmacht. Inwieweit ist es denn für euch auch wichtig, Autorinnen und Autoren miteinander in Kontakt zu bringen und für den Austausch zu sorgen, vielleicht auch Hilfestellung für Leute zu geben, die sagen, na, ich habe da irgendwie eine gute Idee, aber ich bin noch ein Neuling in dem Gebiet. Helft ihr solchen Leuten?
Genau, das ist genau die zweite Seite der Medaille. Das heißt, auf der einen Seite versuchen wir, unsere Interessen gegenüber den Verwertern, sprich den Verlagen, durchzubringen oder mitzuteilen. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich für uns, für unsere Mitglieder, für die Autoren ein Forum zu bieten, eine Plattform zu bieten. Das sind genau die zwei Seiten der Medaille. Das ist unsere Aufgabe.
Und wer jetzt mehr über die Spieleautorenzunft wissen möchte, der kann sicherlich auch im Internet nachschauen, wo es euch zu finden gibt. Wie lautet denn eure Internetseite?
www.spieleautorenzunft.de.
Ganz leicht zu merken. Dann danke ich ganz herzlich für das Gespräch. Bei mir am Mikrofon war Marco Teubner von der Spieleautorenzunft und wir stehen hier noch auf der Messe in Essen.
Und mit ihm gesprochen hat Frank, der jetzt bei mir im Studio sitzt. Spieleautorenzunft. Ich habe das am Anfang gar nicht mitbekommen. Da gibt es diese eine oder gibt es da mehrere?
Na, das ist auf jeden Fall die eine, mit der ich gesprochen habe. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Zusammenschlüsse von Spieleautoren. Also die haben natürlich auch unterschiedliche, Vereine, wo sie sich organisieren. Auch nochmal speziellere Gruppen, die sich zusammenschließen, die nur gewisse Genres zum Beispiel abdecken oder so. Aber die Spieleautorenzunft versucht schon erstmal eine Interessenvertretung von allen Spieleautorinnen und Autoren zu sein, die dort eben auch Mitglied werden. Und da sind sowohl große Namen mit dabei, als auch jeder kleinere Spieleautor, der vielleicht jetzt anfängt.
Und was er hier eben schon kurz angeregt hat, ist diese Sache, dass es Spieleentwickler gibt, die ihre Spiele nicht mehr über Verlage anbieten, sondern über so Crowdfunding-Aktionen. Und du hast mir während der Musik erzählt, dass du solche dort auch getroffen hast auf der Messe.
Genau, ich würde sagen, das war schon eins der großen Themen. Also wenn wir über Trends reden, da geht es ja nicht nur um Spieletrends, sondern auch, wie verändert sich die Branche. Und ich sag mal, Stichwort Kickstarter war wirklich ein Thema, was durch die Hallen rauschte, sag ich mal. Auch beim Rausgehen war es so, dass einem dann Leute Zettel in die Hand drückte und für ein zukünftiges Spiel warben und sagten, ja, wir sind ab Mitte November auf Kickstarter, klick uns an, unterstütz uns.
Kickstarter ist so eine Plattform quasi.
Genau, es funktioniert im Prinzip so, dass man eine Idee einstellt und gibt an einen Zeitraum, ich sage jetzt mal zwischen 30 und 60 Tagen, meinetwegen einen Monat, 30 Tage Zeit und gibt vorher an, wie viel Geld man haben möchte und sagt auch, in welchen Schritten man das Geld geben kann und was man jetzt im Gegenzug dazu bekommt. Also die Leute, die weniger Geld geben, kriegen eben eine kleine Aufmerksamkeit. Ab einem gewissen Betrag bekommt man dann das Spiel und wenn man noch mehr gibt, dann gibt es sozusagen noch so besondere Gimmicks, die man sich dadurch erwirbt, dass man eben dort Geld gibt. Also so wie Crowdfunding ja in anderen Bereichen auch funktioniert. Mhm. Was daran die Chance ist, wir haben es eben schon im Interview gehört, es steigt natürlich die Autonomie derjenigen, die ein Spiel machen wollen. Also wenn ich eine Idee habe, kann ich das am Ende realisieren, ohne dass ich einen klassischen Verlag dahinter zwingend brauche. Und es ist mittlerweile so, dass auf Kickstarter wirklich schon unterschiedliche Spiele realisiert worden sind und das auch für die Szene mittlerweile so ist, also Leute, die Interesse an Spielen haben, gucken dorthin und gucken eben, was gibt es quasi auch an neuen Projekten. Das wäre sozusagen die positive Seite. Die negative Seite ist, dass sich die Aufgaben derjenigen, die ein Spiel entwickeln wollen, komplett verändern, so wie man das in anderen Bereichen auch hat, wo, ich sag mal, früher gab es den klassischen Setzer und Drucker, da hat man Sachen in die Druckerei gegeben und dann haben die das alles gemacht sozusagen. Mittlerweile bringt man die ganze Datei selber hin und lädt die im Internet irgendwo hoch und dann wird es irgendwo gedruckt. Das heißt, immer mehr der Aufgaben landen bei mir, der ich was machen möchte. Und so ist es da natürlich auch. Weil diejenigen, die so eine Crowdfunding-Kampagne starten, die müssen ein ganzes Konzept dahinter haben. Die haben dann auf der Plattform eine eigene Seite, wo sie einen kleinen Trailer, Film produzieren, wo sie Rede und Antwort stehen zu allen Sachen und natürlich auch durchkalkulieren müssen. Was heißt denn das für wie viel Geld brauche ich denn? Weil wenn ich sage, ich brauche eben nicht mehr nur Geld für das Spiel zum Produzieren, führen, sondern alle diejenigen, die was geben, kriegen ja eine Kleinigkeit zurück. Und wenn ich sage, was ich jeder, der 10 Euro gibt, kriegt am Ende eine Tasse mit dem Logo von unserem Spiel, dann muss ich wieder einrechnen, okay, die Tasse kostet 1,50, das Geld ist sozusagen ja schon wieder weg, weil ich das ja brauche. Dann kriegt natürlich auch die Plattform einen gewissen Anteil, der liegt wohl so bei zwischen 5% und 10%, sodass quasi das eigentlich auch eine neue Herausforderung ist. Ich brauche quasi eine eigene kleine Marketingabteilung, die mein Produkt, mein Spiel so vom ganzen Image, von der Kampagne dahinter quasi so promotet, dass ich am Ende genug Leute finde, die mir das Geld geben, dass ich das Spiel am Ende produzieren kann. Und das nimmt einem natürlich in der klassischen Konstellation, nimmt einem genau das der Verlag ab. Man geht zu dem Verlag hin und der produziert das, der hat einen Vertrieb, der überlegt sich vielleicht auch, was für Marketing-Gags oder Gimmicks er produzieren möchte, damit das Spiel am Ende bei den Spielerinnen und Spielern landet. Das heißt, das ist schon ein Umbruch auch in den Aufgaben, die Leute haben, die Spiele sich ausdenken.
Aber das wird wahrscheinlich was sein, was weiter wachsen wird, oder? Wie schätzt du das ein?
Ja, auf jeden Fall würde ich schon sagen, dass es ein Thema ist und auch auf der Messe jetzt, wie gesagt, zwischen den Menschen immer mal ein Thema war. Ich habe auch Leute interviewt, die gerade ein Projekt am Start haben. Auch da können wir sozusagen einfach mal reinhören. Mhm. Und zwar ist das ein Spiel, Ninja Arena heißt das, da gab es schon eine deutsche Variante von. Jetzt soll eine englischsprachige Variante produziert werden. Ich habe gestern nochmal auf die Seite geguckt. Insgesamt werden 48.000 Euro angestrebt als Summe, die eingespielt werden muss, damit das Spiel produziert werden kann. Und wenn mehr Geld reinkommt, haben sie noch so ein paar Sonderziele und am Ende soll das Spiel, ich glaube, 75 Euro kosten. Also wer 75 Euro gibt, bekommt wirklich am Ende ein Spiel und wer weniger gibt, kann das Projekt damit unterstützen und kriegt irgendwie sozusagen ein kleines Gimmick. Und wie gesagt, mit einer Frau, die dort beteiligt war, habe ich kurz gesprochen. Und bei mir am Mikrofon ist jetzt Mara. Sie hat ein Spiel mitentwickelt, nämlich Ninja Arena, das hier nur als Prototyp auf der Messe zu sehen ist, aber bald produziert werden soll, wenn es genug Leute gibt, die es mitfinanzieren. Mara, ihr habt euch entschieden, euer Spiel über Kickstarter an den Start zu bringen, sozusagen. Warum habt ihr das gemacht?
Ja, genau. Also wir haben bereits die deutsche Version schon erfolgreich verkaufen können. Die ist schon ausverkauft und jetzt haben wir uns dazu entschieden, eine englische Version an den Start zu bringen. Und diese wollen wir halt über Kickstarter finanzieren. Die deutsche Version hatten wir auch auf Start Next. Wir erhoffen uns jetzt durch Kickstarter, weil sie doch etwas größer ist, die Plattform halt noch erfolgreicher damit werden zu können.
Jetzt könnte man ja auch sagen, wenn man eine Spielidee hat, kann man zu einem klassischen Verlag gehen, kann sagen, hier, ich habe eine tolle Idee, mach doch das Spiel. Warum habt ihr nicht diesen Weg gewählt?
Ja, also das ist eigentlich ganz lustig. Wir haben halt gesagt, dass wir gerne komplett auf Plastik verzichten möchten. Also das Spiel besteht aus Buchenholz und ist aus bleifreiem Zinn. Und es ist gar nicht so einfach, einen Verlag zu finden, der das halt unterstützt und der das halt auch so produzieren will, weil man halt auch dementsprechend natürlich einen Preis bezahlen muss, den nicht jeder bereit ist zu bezahlen.
Einen Preis muss man jetzt natürlich auch bei Kickstarter zahlen. Kannst du uns kurz erklären, wie wirkt dann überhaupt ein Kickstarter-Projekt, wenn man ein Spiel starten möchte?
Ja, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Also dadurch, dass wir jetzt ja auch schon eigentlich die Grundlage durch das deutsche Spiel haben, kann man einfach sich bei Kickstarter anmelden. Man kann sich auch mit den Leuten von Kickstarter in Verbindung setzen und sich da auch ein paar Informationen einholen. Die helfen einem auch, sind super nett. Und dann meldet man halt ein Projekt an. Das kann man auch unendlich lang vorher vorbereiten, ohne dass es öffentlich wird. Ja, und dann meldet man sich da einfach an als Firma oder halt auch als einfache Person. Und dann bringt man das halt einfach an den Start. Also ich glaube, es kann eigentlich sogar jeder einfach ein Projekt anmelden. Wenn es erfolgreich wird, dann ist es natürlich super, weil dann wird es umgesetzt. Und wenn nicht, dann, ja, dann war es halt eine schöne Idee.
Was ist denn dein Eindruck? Würdest du sagen, Crowdfunding, wie zum Beispiel Kickstarter oder die anderen, die es eben auch gibt, verändern gerade die Spielebranche?
Also gerade hier auf dem Spiel, finde ich, sieht man sehr viele Stände, die ihre Spiele über Kickstarter finanzieren oder sogar finanziert haben und auch sehr erfolgreich sind. Also ich denke, es ist auf jeden Fall eine echt gute Sache und man kann damit sehr viele Leute erreichen auch, weil gerade auf Kickstarter ist schon eine wahnsinnig große Community zustande gekommen. Auch viele, viele Leute, die einfach Spaß daran haben, wirklich andere Leute zu unterstützen. Erstmal egal, um welche Idee es überhaupt geht. Also ich glaube, man kann damit wirklich sehr erfolgreich sein und viele Spieler haben es auch schon bewiesen.
Jetzt steht ihr hier mit mehreren Spielen nebeneinander und buhlt im Prinzip auch so ein bisschen um das Geld und um die Zustimmung von Spielerinnen und Spielern. Kommen denn auch mal Leute von Verlagen vorbei und schlendern hier vorbei und gucken vielleicht auch so ein bisschen argwöhnisch auf euch? Oder wie ist da das Verhältnis?
Ja, also wir sind hier schon auf sehr viele Verlage auch gestoßen, die uns auch schon angesprochen haben, die uns auch gefragt haben, was denn so unser, oder wie wir uns das denn vorstellen überhaupt. Also man trifft ja auch sehr viele Leute, die halt auch einfach Interesse dafür hegen, sowohl Verlage als auch wirklich Zeitungen oder irgendwelche irgendwie Presse oder sowas. Es macht halt einfach, unser Spiel macht halt auch aufmerksam dadurch, dass es halt so viel Holzmaterial hat und dadurch hebt es sich halt sehr von den anderen Spielen ab.
Eine letzte Frage, eure Kickstarter-Kampagne läuft ja jetzt noch. Bis wann kann man sich sozusagen beteiligen, beziehungsweise was passiert, wenn ihr das Geld nicht zusammenbekommt?
Also wir haben jetzt ganz frisch zum Spiel sozusagen gestartet. Seit dem 10.10. ist sie aktiv und sie wird bis zum 21.11. noch laufen. Da wollen wir halt auch noch die Messe in München, die Spielwiese mitnehmen und in Stuttgart die Spielemesse und hoffen uns halt dadurch unser Ziel auch zu erreichen. Wenn wir das Ziel nicht erreichen sollten, wovon wir eigentlich nicht ausgehen, dann wird die englische Version leider nicht zustande kommen können. Aber die deutsche werden wir trotzdem weiterhin vertreiben.
Okay, vielen Dank.
Okay, also eine der Spieleentwicklerinnen von Ninja Arena hattest du da am Mikrofon. Sie scheint ja relativ begeistert zu sein von den Möglichkeiten, die das bietet.
Genau, sie hat sie natürlich auch genutzt. Ich würde auch nicht sagen, dass das schlecht ist unbedingt. Klar, es bietet neue Chancen und Crowdfunding ist in dem Bereich ja auch genau dafür entstanden, um Kreativen die Möglichkeit zu bieten, Geld zu akquirieren für Projekte, die sonst nicht finanziert werden sind. Aber es ist natürlich schon so eine Form von Atomisierung. Also im Prinzip musst du eben alles selber machen. Du brauchst quasi jemanden, der sich um die Finanzen kümmert. Du brauchst jemanden, der sich ums Marketing kümmert, der, ich sag jetzt mal, Custom Communication oder so, wie man vielleicht sagen will, also mit den Leuten redet, weil dann kriegst du auf dieser Plattform natürlich Anfragen von Leuten, die dir Mail schicken oder sonst irgendwas. Du musst also brauchst überhaupt erstmal Images, die schon am Anfang dein Projekt sozusagen verdeutlichen. Damit gehst du nicht mit allem in Vorleistung. Du hast ein Logo, du kreierst quasi so eine eigene Marke. Und da würde ich sagen, ist es natürlich wenn man jetzt zu einem Verlag geht, womöglich an der Stelle leichter, weil da muss man das alles nicht machen und kann sich darauf konzentrieren, sein Spiel umzusetzen mit dem Verlag, aber hat eben andere Aufgaben auch nicht. Also ich habe sozusagen keine klare Meinung, dass das jetzt gut oder schlecht ist. Ist, glaube ich, beides. Es bietet einerseits Chancen, das wurde ja gesagt, aber am Ende hat man eben auch sehr viele Aufgaben auf dem eigenen Tisch.
Also so aus der Richtung der Entwickler selbst, aber ich stelle mir auch vor, aus Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten, also wenn ich mir ein Spiel kaufen will und mich nicht gut auskennte, könnte ja sein, ich orientiere mich an den Verlagen, also sage, bei dem Verlag habe ich schon mal gekauft, der macht so und so und das ist ganz gut, dann gehe ich da einfach wieder gucken und habe damit so eine gewisse Qualität, wie auch immer. Und wenn jetzt quasi lauter einzelne Spieler auf den Markt kommen, ist das für mich ganz unübersichtlich, oder? Ist das...
Das ist auf jeden Fall ein gutes Argument und das habe ich auch gehört. Ich habe noch mit jemandem geredet, der eine Spielezeitschrift mit rausgibt, die viermal im Jahr erscheint und der war sehr zurückhaltend und hat gesagt, er hat bisher 3 Crowdfunding-Kampagnen unterstützt. Ein Spiel sei totaler Mist gewesen, ein totaler Reinfall, hätte alles nicht gepasst, hätte anders ausgesehen wie erwartet und hätte die Erwartung überhaupt nicht erfüllt. Ein Spiel sei so gewesen, dass er gesagt hat, naja, ob ich es habe oder nicht, ist irgendwie ganz nett, aber eigentlich nicht wirklich besonders gut und bei einem Spiel hätte er gesagt, okay, das ist schon ein gutes Spiel, das ist gut, dass ich das quasi mit unterstützt habe. Das heißt, der war auch so ein bisschen skeptisch und hat so ähnlich argumentiert wie du, zu sagen, naja gut, Spiele, die irgendwie gut sind und die überzeugen auch Leute, die bei Verlagen entscheiden, was kommt ins Programm, weil die kennen sich ja auch damit aus und wissen vielleicht, was sozusagen funktioniert. Aber andererseits ist es vielleicht ein bisschen so, dass es zumindest für Leute, die in der Nische unterwegs sind, zum Beispiel eine Möglichkeit ist, eben auch ein Spiel zu veröffentlichen. Auf jeden Fall ist es was, was man im Blick behalten sollte und wo man sagt, das wird, glaube ich, schon die nächsten Jahre nochmal ein größeres Thema sein.
Die Möglichkeiten werden also immer mannigfacher, Spiele selbst rauszubringen, von den großen Verlagen bis hin zu ganz alleine machen. Gibt es aber natürlich dazwischen auch noch so Zwischenverlage, kleine Verlage, bei denen Spiele herauskommen. Und da hast du auch noch ein Interview mitgebracht.
Genau, ich habe mir natürlich, ist ja unser Auftrag auch ein bisschen als freies Radio und natürlich auch mit den Leuten zu reden, die jetzt nicht zu den ganz Großen der Branchen gehört, mit denen habe ich auch teilweise gesprochen, aber eben auch teilweise mit Leuten, die jetzt da sind und genau in der Situation waren, was wir eben schon bei dem Interview mit der Spieleautorenzunft gehört haben, die nämlich irgendwie jahrelang gesessen haben, ein Spiel entwickelt haben und dann ist es im Gegensatz zu denen, die noch Geld einsammeln, am Ende da. Und dann hat man es veröffentlicht mit einem kleinen Verlag und hat ein Spiel, an dem man gearbeitet hat und ist an diesem mit einem kleinen Stand auf der Spielemesse und versucht natürlich mit vielen Menschen zu reden, um das Spiel an den Mann bzw. die Frau zu bekommen. Und auch mit Nikolaus Friedrich habe ich gesprochen, er hat so ein kleines Strategiespiel entwickelt, Aurimantik heißt es und auch da können wir gerne mal reinhören.
Bei mir am Mikrofon ist jetzt Nikolaus Friedrich, der Spieleautor des Spieles Aurimantik. Und wenn man sich bei euch umguckt, kann man sehen, ihr seid ein ganz kleiner Verlag. Hier steht nur ein einziges Spiel, das allerdings in vielen Kartons. Wie ist es, wenn man hier so als Kleinstverlag steht, als Autor? Du hast gerade noch das Spiel erklärt, dann kam jemand vorbei, sagt, hier, ich mache vielleicht einen Vertrieb in Polen. Wie wichtig ist diese Messe hier für dich?
Ja, die Messe ist absolut wichtig für mich. Also ich finde das erstmal total spannend, selber mal persönlich Feedback zu bekommen. Also wirklich von Spielern, von Testspielern, die noch nie was davon gehört haben, jetzt das fertige Spiel das erste Mal ausprobieren und einfach zu sehen, okay, wie kommt's an, wie ist das Feedback? Es ist einfach total schön zu sehen, wenn die Mechanismen verstanden werden, wenn das funktioniert, das ist das eine und wenn die Leute es dann auch wirklich kaufen gleich. Das andere sind eben diese Kontakte, einmal im Vertriebsbereich, weil hier ist im Vertrieb noch nicht viel passiert. Das ist bisher wirklich nur im Direktvertrieb quasi momentan in Auflage. Es gibt ein paar Händler, die es mittlerweile im Programm haben, aber noch ganz wenige. Da ist jeder Kontakt sehr wertvoll und höchst interessant und wir nehmen da natürlich auch alles mit, was wir auf dem Wege, sage ich mal, an Kontakten bekommen.
Jetzt gibt es ja viele Spielerinnen und Spieler, die auch selber mal ein Spiel ausprobieren zu bauen oder sagen, ja, das ist natürlich ein Traum zu sagen, einmal ein Spiel, was man dann am Ende hier in Essen jetzt hier verkaufen kann. Du stehst jetzt hier mit einem kleinen Verlag. Hast du auch mal versucht, an große Verlage damit heranzutreten mit dem Spiel?
Mit diesem Spiel jetzt speziell nicht. Ich habe mal versucht, mit einer anderen Spielidee an den größeren Verlag heranzutreten. Das ist schon einige Jahre her. Und habe da leider nicht so die super Erfahrung gemacht. Hatte eher das Gefühl, es geht in der Masse von Ideen irgendwie ein bisschen unter. War vielleicht auch die verkehrte Zeit für die Idee damals. Weiß ich nicht, kann ich nachher nicht mehr sagen. Aber im Entwicklungsprozess jetzt von Aurimantik war es so, dass aus dem Umfeld, jetzt nicht aus meinem persönlichen Umfeld, sondern einfach Bekannte, auch dann die Testspieler später, die das noch nicht gesehen hatten, die mich persönlich auch nicht so kannten, wo ich gemerkt habe, okay, das ist das Feedback super, probiert mal was ganz anderes aus. Es ist ja wirklich auch, ich denke mal, auch gegenüber den Spielen, die man sonst auf der Messe sieht, sticht es ein bisschen heraus, weil es einfach eine ganz neue, frische Idee ist, die in eine andere Richtung geht, aber vielleicht für die größeren Verlage auch ein bisschen riskant ist. Es ist eben jetzt irgendwie momentan mal kein Mars-Thema und keine Wikinger und nichts, was jetzt irgendwie wirklich trendy ist in dem Sinne, sondern wir haben das Wetter gewählt, dass die Unwetter, die hier auf diesem Inselreich was verursachen, ein bisschen spezielles Thema, ein bisschen abweichend zu den klassischen Eurogame-Geschichten von der Spielmechanik und da war es einfach schön zu sehen, dass hier die Investoren im Mut hatten, auch einfach mal was Neues ein bisschen zu probieren. Das klappt mit dem Kleinen manchmal vielleicht besser auch, weiß ich nicht.
Jetzt gehe ich davon aus, dass du nicht davon leben kannst, dass du dieses Spiel entwickelt hast, sondern du hast noch einen Job, du machst es nebenher. Wie groß ist der Einsatz, wenn man jetzt sagt, man ist irgendwie so, naja, es ist ja schon nicht nur Spaß, es ist hier, du bist hier auf der Messe und versuchst natürlich auch das Spiel gut zu verkaufen und dann die Spielerinnen und Spieler ranzubringen, aber vielleicht auch einen Verlag zu finden, einen Vertrieb zu finden, der sozusagen darauf aufspringt. Wie viel Zeit und Energie investiert man da?
Doch sehr viel Energie und Zeit. Also sind natürlich, das in den letzten 5 Jahren sehr, sehr, sehr viele Wochenenden und Abenden mit diesem Spiel verbracht worden. Es sind, ich weiß nicht, 1000 Testspiele, denke ich mal, die da abgelaufen sind mit unterschiedlichsten Runden. Wenn ich da nicht absolut begeistert wäre für diese Geschichte, dann würde ich das nicht machen, neben meinem Job noch. Aber das ist ein Hobby oder eine Geschichte, die mir so viel Spaß bereitet und so eine Freude macht, das zu entwickeln und auch zu sehen, wie daraus langsam was entsteht. Das ist ja nicht so, dass man da eine Idee hat und das ist fertig, sondern das ist wirklich über die 5 Jahre ein langer Entwicklungsprozess gewesen, wo man immer wieder eine Idee wegfallen lassen muss, das neu ausprobieren muss und schön zu sehen, dass es immer wieder vielleicht sich weiterentwickelt und in die richtige Richtung wächst. Manchmal geht es wieder einen Schritt zurück und man sieht, okay, das war jetzt vielleicht die verkehrte Ecke. Dann dauert es auch mal einen Monat oder mehrere Monate, bis man irgendwann mal, ich weiß nicht, manchmal auf der Toilette oder kurz vorm Schlafen gehen noch die Idee hat, ach, das könntest du jetzt noch probieren. Und dann bastel ich das um, mache hier einen neuen Mechanismus rein dann testen wir das wieder und wenn man dann sieht, oh ja, das macht Spaß, das ist was Neues, das ist dann schon ein bisschen die Belohnung für die Zeit, die man da investiert hat. Aber jetzt natürlich die fertige Box in der Hand zu halten, zu sehen, wie toll das geworden ist, das ist natürlich ein ganz besonderes Gefühl. Also das belohnt diese ganze Arbeit und Zeit unglaublich, ja.
Eine letzte Frage noch. Du stehst jetzt hier 2 Tage. Jetzt am Wochenende wird es noch mal heftiger. Da kommt sozusagen ein großer Ansturm auch noch mal von vor allem Spielerinnen und Spielern. Wie war denn jetzt so deine erste Resonanz? Was würdest du für Zwischenresümee nach 2 Tagen Messe hier in Essen ziehen?
Es war eine sehr, sehr gute Messe für uns bisher. Weniger vom Verkauf her. Das ist jetzt auch weniger das Hauptziel, denke ich mal, hier, sondern wirklich das Spiel ein bisschen bekannt zu machen. Wir haben wirklich eigentlich durchgehend unsere Testtische, die wir aufgebaut haben, wo man Tests spielen kann, sind durchgehend besetzt. Also von morgens, wenn die Messe aufmacht, bis abends hier die Security die Leute rauswirft, wird hier gespielt. Und von den Testspielern und von den Leuten, denen das Spiel hier erklärt wird, kommt 99% positives Feedback. Und das war die Traumvorstellung, dass man wirklich so gut hier auf so gute Resonanz trifft. Es war klar, es ist ja 2 Wochen vor der Messe fertig geworden. Es war nicht unbedingt im Vornherein abzusehen, ob wir den Termin schaffen. Deshalb ist im Vorfeld wenig Pressearbeit gemacht worden vom Verlag. Man hatte wenig Möglichkeiten, noch irgendwie Rezessionsexemplare an die richtigen Leute zu bringen, die da noch Zeit gehabt hätten, irgendwie das sich anzugucken. So gesehen sind die meisten Leute, die das hier sehen, haben das noch nie vorher gesehen, haben noch nichts davon gehört und denen müsste es erstmal allen erklärt werden. Also wir haben sehr, sehr, sehr viel erklärt. Meine Stimme leidet auch mittlerweile ganz stark nach diesen paar Tagen schon. Und im Vergleich zu anderen größeren Verlagen, vor allen Dingen die mit bekannten Spielen hier jetzt kommen, wo die Leute hingehen, sich ein Spiel mitnehmen, weil sie einfach schon so viel darüber gehört haben und so weiter, es ist für uns hier fast wie Pionierarbeit. Niemand kennt das. Und die Leute werden meistens aufmerksam, weil sie sagen, oh, das Material sieht toll aus, die Arts, die Illustration, die Grafikerin oder die Illustratorin hier gemacht hat, die Frau Brückner, das sieht super aus, so ein bisschen so ein Eyecatcher, was ist das denn, das hat mich neugierig gemacht, ich mag es mir anschauen. Und dann erklären wir und fangen an zu erklären und wenn man dann sieht nachher, ah ja, das klingt spannend, man sieht so ein bisschen leuchtende Augen und Kopfnicken bei den Zuhörern oder auch bei den Testspielern, wenn die erste spannende Runden absolvieren, dann ist das eigentlich der perfekte Erfolg. Viele nehmen dann tatsächlich auch eins mit nachher, aber man klärt teilweise natürlich vorher erstmal eine Stunde, bevor derjenige sich entscheidet. Das, denke ich, ist aber trotzdem der Erfolg auch gewesen, den wir hatten bisher hier.
Das haben die Gloss. Friedrich, er ist Spieleautor des Spiels Aurimantik und das Spiel ist erschienen im Verlag Nikamundus und derzeit muss man es noch direkt bestellen, aber vielleicht gibt es dann ja irgendwann auch noch einen guten Vertrieb, wo man das dann in jeder gut sortierten Spielewarenhandlung bekommt. Vielen Dank.
Oder man war einfach da und hat es mitgebracht. Hast du es mitgebracht?
Ja, ich habe das Spiel in der Tat mitgebracht. Und all diejenigen, die jetzt vielleicht neugierig geworden sind, auch wenn es jetzt nicht so ganz klar wurde, vielleicht worum geht es bei diesem Spiel jetzt wirklich genau, aber die sagen, ich will vielleicht auch mal ein Spiel ausprobieren, was ich so nicht kenne und was man jetzt in Erfurt vielleicht auch nicht an jeder Straßenecke bekommen kann, der hat dazu morgen Abend die Möglichkeit, weil morgen Abend, Dienstagabend um 19.30 Uhr gibt es in der L50 in der Laseistraße 50 in Erfurt einen Spieleabend, wie einmal im Monat. Und dort gibt es dieses Spiel aber auch noch weitere Messe-Neuheiten, die man ausprobieren kann, erklärt bekommt und einfach mal spielen kann.
Und du wirst mitspielen, das heißt, wenn man jetzt noch Fragen hat über das Wochenende und die ganzen Spiele, kann man dich auch noch direkt fragen.
Genau, man kann mich natürlich auch direkt fragen und es wird auch bei Radio Frei nochmal eine Sondersendung geben, weil ich habe noch ein paar mehr Interviews im Gepäck und wir werden auf jeden Fall daraus nochmal was Längeres machen.
Gut, dann müssen wir jetzt nämlich leider auch aufhören, deswegen das schnelle Ende. Frank, vielen Dank und happy Spiel. Nein, weiß ich nicht, gibt es irgend so einen Schlachtruf?
Ich glaube nicht. Let the games begin oder so, wie es bei den Olympischen Spielen heißt.
Danke dir.